Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Reuth. Mein Kollege Jan Reinhardt unterstützt mich heute. Wer von Ihnen kennt die HoloLens? Fast alle. Wer von Ihnen hatte schon eine HoloLens auf? Wer von Ihnen hat schon für HoloLens entwickelt?
Ja, Mann.
Okay. Also man sieht ganz deutlich, das Device ist bekannt. Kommt immer mehr in Umlauf. Man sieht, was es kann. Auch wir hatten Zugang zu einem der ersten Devices und haben ein Kundenprojekt entwickelt. Und über die Erfahrung aus diesem Projekt wollen wir ein Stück weit sprechen. Wir, das muss man vielleicht am Anfang sagen, das ist die AIT. Und wir haben natürlich einen Hintergrund. Wer von Ihnen ist Entwickler, C-Sharp-Entwickler, .NET-Entwickler? Wer von Ihnen ist Unity-Entwickler? Wer von Ihnen ist Designer? Jetzt wird nämlich das Feld schon sehr dünn. Ganz spannendes Umfeld. Die AIT ist auch ein Individualentwicklungsdienstleister. Das heißt, wir entwickeln seit über 25 Jahren Software für unsere Kunden. Wir bewegen uns auf dem Microsoft Stack. Und die HoloLens bewegt sich auch mitten auf dem Microsoft Stack. Ist ein weiteres Device. Ist für uns deshalb sehr interessant gewesen. Aber es ist ein bisschen interessant zu sehen, wo kommen wir her? Wir sind von Haus aus echte Entwickler. Wir können mit Code umgehen. Wir können Windows, Web, Mobile-Oberflächen bauen. Die HoloLens ist was Neues. Und damit haben wir uns beschäftigt und diesen Werdegang, was da notwendig war, das würde ich gerne, dass wir das heute ein Stück weit vermitteln, damit Sie ein Stück weit mitnehmen, was an Sie als Hausaufgaben zukommt, wenn Sie anfangen zu entwickeln. Aber bevor wir da drüber sprechen, was da alles vor sich ging, ist es ja mal interessant zu sehen, was wir eigentlich gebaut haben. Und jetzt kommt Jans großer Part. Ich würde dich bitten, Jan, übernimmst einfach mal.
Genau, ich setze einfach mal auf. Jetzt sehen Sie natürlich nichts, deswegen versuche ich Sie mal mit einzubinden, indem ich mich auf die Brille verbinde.
Den brauchst du auf meinem Bildschirm.
Welche Brillennummer ist denn?
Die 1.
20. Ja. Möchtest du was erzählen?
Gerade ein Verbindungsproblem. Es ist eine Schwierigkeit. Was wir Ihnen zeigen wollen, ist, dass Sie live die Daten sehen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Die HoloLens ist ein Windows 10 Device, hat ein Device-Portal wie jedes Windows 10 Gerät. Und Sie könnten über das Device-Portal draufschauen, was man auf der Brille sieht. Allerdings gibt es da so viel Latenz, dass er sich bewegt und 10 Sekunden später sehen Sie erst, was er macht. Ja, deswegen gibt es andere Möglichkeiten, das zu zeigen. Und diese Möglichkeiten sind gerade eben abgestürzt.
Jetzt sehen Sie sich selber. Und jetzt haben wir auch fast keine Verzögerung mehr. Und jetzt gucken wir, ob wir was sehen. Genau, hier sieht man jetzt, was wir entwickelt haben. Wir haben für die Firma Langhammer eine Demo entwickelt. Die wollten ihre Anlage mit auf die Messe nehmen. Ich gehe mal aus dem Bild. Und so eine Anlage ist eben schwerer als so eine Brille. Und deswegen haben sie sich an uns gewendet. Wir haben da eine Anwendung für sie entwickelt. Und das ist daraus geworden, die können dann nur die Brille mit auf die Messe nehmen und haben damit quasi alles ausgestellt. Genau, man kann auch drum herum gehen. Genau, das ist zwar schön, aber noch nicht eindrucksvoll, deswegen machen wir erstmal den Zaun weg. Hide Security Fence. Mein Englisch ist zu schwäbisch. Hide Security Fence.
Das ist vielleicht das Echo im Raum.
Okay. Dann machen wir es immer größer. Make bigger. So, jetzt wird sie größer. Ich probiere es mal nochmal. Hide Security Fence. Ha. Okay, jetzt ist es schon ein bisschen größer. Stillstehend ist zwar ganz schön, aber wir können es ja auch anschalten dazu. Sie sehen den roten Cursor. Ich weiß nicht, wie groß der bei Ihnen ist. Ich kann nicht hochgucken.
Also.
Hier den roten Cursor, wenn Sie ihn sehen. Und jetzt mache ich eine Geste, die geht so. Und dann läuft die Anlage los. Jetzt können wir hier, sehen Sie hier halt nichts mehr, aber ich gehe mal von hinten ran. Jetzt kann man hier eben von allen Seiten sich die Anlage angucken, wie sie läuft.
Und wie angesprochen, ist die Palettieranlage der Firma Langhammer. Das heißt, was da gerade verpackt wird, sind Küchenrollen, gibt eine gewisse Logik, Algorithmik, die quasi dem Robotern da sagt, wie sie da Pakete zu verstapeln haben, wie die zu transportieren sind. Das Spannende ist natürlich, das Mitnehmen so einer Anlage im digitalen Raum ist wesentlich einfacher als physikalisch. Die Langhammer war jetzt schon auf 3 Messen mittlerweile, hat da sehr guten Zuspruch gefunden. Ein sehr spannendes Szenario, vielleicht kannst du das mal zeigen, Jan, ist natürlich, jetzt sehen wir da so ein klitzekleines Modell. Das ist ja, ja schön zum Spielen, aber Maschinenbauer sind Männer und Männer brauchen Maschinen, große Maschinen.
Genau, ich drehe erst mal kurz. So. Make full size. So, jetzt steht sie ein bisschen in sie rein, aber das ist jetzt die Anlage, so wie sie auch in der Fabrikhalle steht. Und jetzt kann man, kriegt man natürlich ein viel eindrucksvolleres Bild davon, wie die wirklich funktioniert.
Vielleicht kannst du dich mal unter den LR3 stellen, der diese Sachen auf die Palette legt.
Welcher? Ja, es gab einen kleinen Produktionsfehler, aber sonst.
Haben Sie schon mal eine Inbetriebnahme einer Maschine erlebt? Die sieht ungefähr genau so aus. Bis die das erste Mal rund läuft. Und das ist sicherlich jetzt auch eine Lesson learned. Die Simulation basiert auf Physik. Und wenn Sie die Physik nicht in allen Szenarien richtig behandeln, dann kommt halt ein Quatsch raus. Wenn Sie eine Skalierung machen, dann wirkt natürlich auf den skalierten Körper genauso eine Kraft wie, auf den, wie am Anfang. Und wenn Sie die Kraft nicht richtig mitskalieren, dann passiert irgendwas. Also wenn Sie die Anlage zum Beispiel jetzt sehr schnell drehen, dann kriegen die eine Fliehkraft, die Pakete und fallen vom Band.
Ja, man kann auch noch Objekte genau angucken, zum Beispiel den Greifer. Jetzt hören Sie natürlich nichts, aber jetzt erzählt mir gerade eine Stimme was über den Portalgreifer. Und man sieht auch eine Schrift. Auch ein schwieriges Problem, das wir auch noch nicht 100% gelöst haben. Wie zeigt man UI an in der HoloLens? Genau, man kann es wieder kleiner machen. Make smaller. Make smaller. Make smaller. Genau, dann hat man es wieder zum Mitnehmen. So viel dazu.
Genau. Dann sieht man mal. Lass mal. Was man prinzipiell so machen kann, man sieht schon ein paar Interaktionen mit der HoloLens. Wer das gerne nochmal genauer sehen will, gerne einfach runter zum Stand kommen und sich das Ganze zeigen lassen, darf man gern selber nachher probieren. Das ist jetzt schön, da sieht man was, da ist was fertig, aber wie sind wir da hingekommen? Das ist eigentlich das Spannende an der ganzen Geschichte. Der Zeitraum für diese App beträgt 4 Wochen, 5, wenn man es genau nimmt. In meinem Sommerurlaub habe ich einen Anruf gekriegt von unserem Vertrieb, dass sich da jemand gemeldet hat, der gesagt hat, er hätte gern was, der möchte da was auf der Messe zeigen, hat aber nur noch 4 Wochen Zeit. Ja, die Messe ist Ende September, was kann man da machen? Und dann haben wir uns natürlich Gedanken gemacht, was für eine Art von Applikation kann man bauen. Wir haben uns zusammen telefoniert noch im Urlaub, um zu sehen, welche Szenarien kann man für so eine Anlage einfach darstellen. Und dann war ganz viel im Gespräch mit verschiedensten Fenstern und hin und her wechseln. Es hat sich herausgestellt, dass das alles so nicht kommt, weil es muss einfach sein. Trotzdem, man hat sich Gedanken gemacht, dann hat man überlegt, wie kommt man denn an diese Daten ran? In dem Fall ist es so, der Kunde hat eine Konstruktion, hat aber für sein Marketing und Vertrieb schon abgespeckte Modelle in IronCut. Diese IronCut-Modelle haben wir genommen, haben die nach exportiert, haben sie in Unity importiert und dort weiter manipuliert, das Modell vereinfacht etc., auch erweitert, um zum Beispiel die Simulation unterzukriegen, haben dann Nutzerinteraktion hinzugebracht und konnten dann die komplette Simulation daraus bringen. Das ist im Prinzip alles, was getan werden musste. Und auf diesem kleinen Weg, den wir da sehen, gibt es ganz viele Stolperfallen. Und über diese Stolperfallen möchte ich jetzt eigentlich ausschließlich sprechen. Das Allerwichtigste, wenn Sie anfangen, mit der HoloLens zu arbeiten, lernen Sie, wie Sie die Brille aufsetzen. Wenn Sie Demos machen, wenn Sie eine Applikation entwickeln und Ihrem Benutzer zeigen wollen, bringen Sie dem Benutzer bei, wie er die Brille aufsetzt. Es passiert ganz schnell, Sie setzen die Brille auf und man sieht schon, wie die Leute immer nach oben gucken. Weiß man ganz genau, die Brille sitzt falsch, die Brille sitzt zu hoch, sie sitzt nicht richtig. Wenn Sie die Brille aufsetzen und nach vorne gucken, muss der Cursor immer schön richtig mittig vor Ihnen stehen. Weil der Cursor ist immer, folgt immer Ihrem Blick, so wie Sie hingucken. Und Sie können da zwar die Augen verdrehen, um nach oben irgendwas zu sehen, aber das würde die Brille nie mitkriegen. Sie müssen die Brille richtig aufsetzen, ohne das geht es nicht. Also auch wenn Sie mal vorhaben, zum Beispiel auf eine Messe, so wie es die Firma Langhammer gemacht hat, so eine Brille mitzunehmen und damit das Szenario zu zeigen, stellen Sie jemanden hin, der den Leuten hilft, diese Brille aufzusetzen. Ganz, ganz wichtig. Weil ohne das ist die ganze Erfahrung, die Sie da bauen, nutzlos. Da ist der Nutzer eher frustriert, weil er sich angestrengt fühlt und das muss man zwingend vermeiden. Dann habe ich gesagt, wir haben die Daten aus IronCut bekommen. Das ist super. Das sind Konstruktionsdaten, die sind hochfein, sie können alles sehen, die sind aber so nicht nutzbar für das Device, mit dem sie da hantieren. Die Langarm hat in der bisherigen Entwicklung diese Modelle genommen, um sie auf dem iPad zu zeichnen oder zu zeigen, also mit dem 3D-Viewer. Und auch da sieht man schon, wenn sie da ein Modell anfassen und drehen, das ruckelt. Das folgt nicht ihren Handbewegungen, ihren Gesten. Das verstärkt sich auf der HoloLens nochmal viel mehr, wenn sie mit so einem hochfeinen Modell arbeiten. Deswegen das Erste, was sie machen müssen, ist dieses Modell in irgendeiner Form zu reduzieren. Wir haben eine zweite Applikation, die kann ich leider nicht zeigen, aber das Maschinenmodell, von dem man da ausgeht, hat 100 Millionen Dreiecke. Da können Sie nicht erwarten, dass Sie diese 100 Millionen Dreiecke irgendwie auf dieser Brille anzeigen. Die müssen Sie reduzieren. Fangen Sie an, einen Kleinkruscht rauszuschmeißen. Alles, was man nicht braucht, kann weg. Ich muss nicht jede kleine Unterlegscheibe in diesem Modell haben. Interessiert mich ja gar nicht. Also Sie müssen das Modell reduzieren. Sie können in der zweiten Stufe, wenn Sie quasi nur noch die Teile haben, die Sie brauchen, natürlich auch die Meshes optimieren. Ob jetzt eine Kugel oder eine Rundung perfekt rund ist oder ob die ein bisschen abgekantet ist, macht sich in der Polygonzahl enorm bemerkbar. Also nutzen Sie die Chance, da so ein Mittel zu finden zwischen einem guten Aussehen und einer guten Polygonanzahl. Das ist quasi der zweite Schritt. Und der dritte Schritt ist eine Optimierung dessen, was Sie da an Daten zur Verfügung haben. Stellen Sie sich vor, so eine Maschine hat irgendwo ein Lüftungsblech. Also Sie haben eine Blechwand, da sind so Lüftungsschlitze drin. Wenn Sie die Konstruktionsdaten nehmen, dann werden Sie natürlich dieses Lüftungsblech irgendwo konstruiert sehen. Sie werden dafür hochperfekte Meshes finden, alles abgerundet. Das ist aber für die Experience auf der Brille gar nicht notwendig. Sie können das einfach als flache Fläche nehmen und da eine Textur draufblenden. Schon haben Sie sehr viel gewonnen. Dann wird die Brille auf einmal enorm schnell. Also kann man auch da eine ganze Reihe tun, um mit den Daten besser umzugehen. Dann haben Sie die Daten vorbereitet. Dann müssen Sie die, Stand heute immer noch, von Welt A in Welt B bringen. Also Sie kommen aus der Konstruktionswelt und wollen sie auf der Brille zeigen. Der einfachste Weg dafür ist natürlich die Entwicklung mit Unity. Das heißt, Sie brauchen ein Datenformat, was Unity versteht. Das kann jetzt 3DS sein, das kann FBX sein, OBJ, je nachdem. Bei der Auswahl dieses Formats spielt es schon eine Rolle, wie gut die zwei Werkzeuge das entsprechend unterstützen. Den ersten Export, den wir gemacht haben für die Brille, ist ein OBJ-Format gewesen. Kam eine flache Liste raus, keine Strukturen mehr aus dem Modell, alles nur noch flach untereinander, nummeriert, keine Benennung mehr und sortiert irgendwie nach Texturen. Also erst waren alle blauen Elemente, dann alle grünen, so ungefähr. Nicht nutzbar. Hat man als nächstes versucht, den 3DS-Export von IronCut zu nehmen. Der war besser, allerdings ist 3DS ein durchaus älteres Format und hat eine Konvention, was die Länge von Elementen anbelangt. Dann ist es uns passiert, Sie haben das Modell ja gerade gesehen, da ist so ein Sicherheitszaun ringsrum, da sind so orange Stützen drin und dann sind unter den Futterbändern sind auch Stützen. Jetzt hieß das Ding irgendwie Stütz, bla bla bla, vertauscht worden. Dann hingen in dem Maschendrahtzaun auf einmal die Stützen von den Bändern. Also hat das Modell da auch noch nicht gepasst. Also musste man wieder zurück ins IronCut da das Modell vorbereiten, Sachen umbenennen, damit der Export sauber funktioniert. Das heißt, da ist ein bisschen Ping-Pong gespielt worden. Wir gucken, wie es gerade im Cut-System aussah, haben es auf die Brille gebracht. Das hat nicht richtig funktioniert, Schritt zurück. Bis man eine Version hatte, die gut funktioniert. Was man da schon sagen kann, auch aus der Erfahrung aus den Folgeprojekten, die wir mit anderen Kunden gemacht haben, ihre Konstruktionsteams sind meistens noch nicht bereit oder die haben das gar nicht auf dem Radar, dass ihre Daten auch für andere Zwecke genutzt werden. Die sind meistens momentan nur darauf getrimmt, ihre Konstruktion zu liefern, das ist ihre Hauptaufgabe, dass diese Daten in irgendeiner Form weiterverwendet werden können, wird nicht betrachtet. Dabei wäre es ganz hilfreich, wenn die Konstrukteure zum Beispiel auf Basis von Leon Sachen schon wegblenden könnten, sodass ich die, wenn ich mit den Modellen arbeite, gar nicht mehr betrachten muss. Was interessieren mich denn Schrauben, wenn ich eine Draufsicht auf ein ganzes Modell brauche? Dann interessiert mich diese kleine Schraube nicht. Und so könnte man in der Konstruktion auch schon vorarbeiten. Und das ist, glaube ich, die große Hausaufgabe für alle die, die so eine durchgängige Werkzeugkette schaffen wollen. Ich muss da anfangen, wo die Daten entstehen, schon dafür zu sorgen, dass die in einem Format, in einer Art und Weise bearbeitet werden, sodass sie in alle Richtungen gebraucht werden können. Dass sie für die Konstruktion gebraucht werden können, das haben die Systeme alle bewiesen und die Firmen. Aber dass sie halt auch für die Marketingzwecke, für Vertriebszwecke, für Trainingszwecke angewendet werden können, dass auf so einem Device hier draufgespielt werden können, das ist einfach noch nicht auf dem Radar. Ich denke, das kommt. Also wir sehen das anhand der Nachfrage, das muss sich entwickeln. Da werden auch die Werkzeughersteller sicherlich mehr tun, also die CAD-Werkzeughersteller. Es muss sich entwickeln. Ganz, ganz wichtig, wir sind ein Laden, lauter Entwickler, lauter Technik-Nerds. Wir sind keine 3D-Designer. Wenn Sie ein guter Entwickler sind, oder ein Entwickler, der auch ein Gespür für Design hat, dann schaffen sie es vielleicht, eine Web-Applikation, eine Mobile-Applikation oder eine Desktop-Applikation noch mitzuentwerfen, die einigermaßen schick hinzukriegen. Vergessen Sie das bei 3D. Das schaffen Sie nicht. Wenn Sie kein 3D-Artist sind, keine Design-Hintergrund haben, werden Sie es nicht schaffen, saubere Modelle zu bauen, die Sie in diesen 3D-Welten verwenden können. Jetzt können Sie das versuchen, sich alles anzulernen. Suchen Sie sich lieber einen Partner, der das gut kann, der da Erfahrung drin hat in dieser 3D-Modellierung, das Nutzererlebnis, was sie da gerade aufbauen, perfekt zu gestalten. Natürlich gibt es in dem Umfeld auch die Möglichkeit, vorgefertigte Elemente zuzukaufen. Unity hat zum Beispiel einen Asset Store, wo sie bestimmte Modelle meinetwegen kaufen können. Auch mit denen werden sie allein nicht glücklich. Selbst wenn das auf den ersten Blick gut aussieht, sie müssen immer dran nacharbeiten. Und dann brauchen sie jemanden, der weiß, wie man so ein Modell anfasst. Und das ist seltenst ein Entwickler. Was auch ganz, was einem bewusst sein muss, wer aus der Web- oder Windows-Entwicklung kommt, der hantiert ganz viel mit Komponenten. Der kauft da eine Bibliothek für das eine, hat da eine Open-Source-Bibliothek für irgendwas anderes. Diese Welt gibt es für die HoloLens noch nicht. Ja? Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass sich das entwickeln wird über die Zeit, dass auch da Komponenten sich etablieren werden, dass sich Vorgehensweisen etablieren werden. Die haben es aber heute noch nicht. Ja? Das heißt, vieles von dem, was sie machen, machen sie noch zu Fuß. Diese Beschleuniger in Form von Komponenten, die fehlen noch ein Stück weit. Ganz, ganz wichtig, Sie bewegen sich im 3D-Raum, Sie sollten Ihre Mathekenntnisse auffrischen. Also ich musste das extrem tun, ich bin froh, dass ich Entwickler im Team habe, die das besser können als ich. Weil Sie haben auf einmal mit Weltkoordinaten, Objektkoordinaten, Transformationen etc. zu tun. Das ist gar nicht wichtig zu wissen, wie eine Matrizenoperation intern funktioniert. Sie müssen wissen, wann Sie was anwenden. Wann rechne ich in Euler-Winkel, wann nehme ich was? Und all das brauchen Sie, um es dann in der Plattform anzuwenden. Die Plattform kann die Mathematik. Ja, das Unity bringt Ihnen quasi alles mit, was Sie da brauchen könnten an Funktionsaufrufen. Sie müssen nicht wissen, wie das zu implementieren ist, aber Sie müssen wissen, wann Sie was anwenden. Und das braucht schon nochmal einen kleinen Refresh-Kurs. Jetzt habe ich gerade vorhin gesagt, es gibt wenig Komponenten oder keine Komponenten. Das ist nicht ganz richtig, weil Microsoft hat im Zuge der Entwicklung für die HoloLens durchaus auch schon vorgearbeitet. Es gibt ein HoloLens Toolkit for Unity, steht auf GitHub zur Verfügung. Es sind eigentlich zwei Teile. Das ist das HoloLens Toolkit und das ist das HoloLens Toolkit for Unity, also die Erweiterung des Toolkits für Unity. Ganz spannend. Wir haben uns in einer Zeit bewegt, wo beides am Wachsen war. Man hat die Academy gesehen, die HoloLens Academy, wo sie quasi lernen können, wie sie mit den Hologrammen, mit der Programmierung für HoloLens umgehen. Und man hat das Toolkit gesehen. Jetzt haben sie da in der Academy ein Beispiel gemacht. So etwas Ähnliches finden sie im Toolkit auch. Passt aber immer irgendwie nicht zusammen. Da fehlt da noch eine Property, da fehlt irgendwie ein Stück Code. War natürlich schwierig, da stets rauszufinden, was fehlt denn da jetzt gerade. Ich denke, das wird sich in Zukunft bessern. Ich denke, wenn da eine gewisse Stabilität auch im Toolkit eingetreten ist, dass die Academy da besser drauf aufbauen wird, dass man da besser referenzieren wird. Aber das ist am Anfang schon schwierig, sich da das Richtige rauszusuchen, zu finden, was ist denn jetzt für mich brauchbar. Ich habe in der Academy vielleicht ein Beispiel gesehen, wo das Highlighting, haben wir gerade gesehen zum Beispiel, gut funktioniert. Jetzt finde ich das irgendwie nicht. Das funktioniert so nicht. Also muss ich immer momentan noch ein bisschen Forschungsarbeit betreiben, wo steckt jetzt was, wie funktioniert es genau, um dann zu entscheiden, nehme ich jetzt das Beispiel aus der Academy, nehme ich was aus dem Toolkit oder baue ich mir auf dem, was ich da sehe, meine eigene Komponente zusammen. Nichtsdestotrotz, das Toolkit hat ein schönes Beiwerk, das ist ein zweites Fenster, was sich in Unity eingliedert, für das Bauen und Deployen der Applikationen. Also wenn Sie es rein mit Unity und Visual Studio bauen, heißt das, Sie bauen das Projekt in Unity, kommt ein Visual Studio Projekt raus, dieses Visual Studio Projekt bauen Sie mit Visual Studio und deployen es über Visual Studio, meinetwegen auf die Brille. All diese Schritte können Sie mit dem Toolkit direkt aus Unity machen, was natürlich die Turnaround-Zeiten enorm beschleunigt. Es ist auch zu empfehlen, immer auf der Brille zu arbeiten und zu testen. Natürlich lässt sich vieles im Emulator machen, aber der Emulator ist halt doch noch ein Emulator. Es ist halt nicht das richtige Device. Also jeder, der irgendwie für irgendeine Embedded-Plattform, Mobile-Plattform etc. entwickelt, weiß, dass es nichts Wahres gibt als das Gerät. Also steht es auch immer auf dem Gerät ausprobieren und dieses Build-Deploy-Window beschleunigt halt diese Turnaround-Zeiten. Wenn wir über Oberflächen reden, dann ist es ganz wichtig, dass Sie sich frei machen von dem, was Sie kennen. Für die Applikation haben wir begonnen zu sagen, okay, wir wollen bestimmte Interaktionen. Wie komme ich jetzt an diese Interaktion ran? Ich will meinetwegen das Element verschieben. Ich will es irgendwo platzieren. Ich will es größer machen, kleiner machen. Hat man typisch Entwickler, typisch Windows-Webentwickler gedacht, okay, dann habe ich da irgendwo ein Menü, da kann ich draufdrücken und dann kommt die Aktion. Alles gestrichen. Also wir haben das Menü gebaut, aber alles gestrichen. Das brauchen Sie nicht. Es gibt für die HoloLens eine ganz andere Möglichkeit, mit dem System zu interagieren, und das haben Sie schon gesehen. Der Jan hat mit dem System gesprochen. Jetzt haben wir, und ich glaube nicht, dass das an deinem schwäbischen Englisch liegt, ein bisschen Hall hier im Raum, das wirkt sich schon noch ein Stück aus. Aber die Spracherkennung ist sehr gut. Und Sprache ist auch besser als Lesen. Wenn Sie auf der Brille viel Text lesen wollen, ist die Brille eigentlich das falsche Instrument. Dann nehmen Sie Ihr Phone, Ihr Tablet, Ihr flaches Device, was ähnlich ist wie Papier, DIN A4, irgendwie können Sie drauf lesen. Die Brille ist nicht zum viel Textlesen gemacht. Man kann das, ist aber nicht der Spaßfaktor. Was da viel besser funktioniert, ist, sich Sachen erklären zu lassen, sich von Sprache leiten zu lassen. Also wenn Sie früher Bücher gelesen haben, jetzt zu Hörbüchern gewechselt sind, ist das quasi das Gleiche mit der Brille. Sie haben früher irgendwas gelesen und jetzt lassen Sie es erklären. Also ganz wichtig, da muss man in anderen Dimensionen denken und nicht versuchen, die Muster, die ich kenne, wieder auf die HoloLens anzuwenden. Da werden Sie nicht erfolgreich werden. Ganz wichtig, wenn Sie dann mit dem Gerät interagieren, ist Feedback. Ja. In einer normalen Applikation kennen Sie das, Sie bewegen irgendwo was hin, Sie klicken was, Sie kriegen einen Eindruck, Sie hätten was geklickt. All das, solche Feedback-Optionen brauchen Sie für die HoloLens genauso. Und da gibt es im Prinzip zwei spannende Szenarien. Das eine ist ein sogenannter intelligenter Cursor. Der Cursor hilft Ihnen zu erkennen, was das System gerade macht. Am Anfang hatte ich ein bisschen Bedenken, wer sich noch so an Windows 95 zurückerinnert, als Windows 95 rauskam, wurde alles gethemed. Jede Applikation hatte ihren eigenen Cursor, jede Aktion hatte ihren eigenen Cursor, hat sich ständig verändert, dann flogen irgendwelche Insekten über. Und die Angst hatte ich am Anfang. Na, wenn man es richtig einsetzt, hilft genau dieser Cursor zu erkennen, was die Applikation kann. Und ich denke, Jan, das sollte man nochmal zeigen.
Ja. Verbindest du wieder?
Ich gehe auf den Viewer, ja. Das ist kein Touch. Kann ich?
Ja. So. Also okay, jetzt geht es wieder um diesen Cursor, den wir gerade gesehen haben. Wir fangen mal hier in der Mitte an. Sehen Sie was? Ja. Jetzt haben wir einen runden Cursor und wenn ich jetzt meine Hand ausstrecke, dann weiß ich ja nicht, ob jetzt meine Hand erkannt wird. Und dann sehen Sie, jetzt verändert sich der Cursor, damit ich weiß, meine Hand wurde erkannt. Und wenn ich jetzt die Geste mache, dann weiß ich ja nicht, ob ich erkannt habe, aber in dem Fall ändert sich jetzt die Farbe vom Würfel und mein Cursor-Symbol verändert sich. Und dadurch sieht man nicht Leute da sitzen und die machen dann so und wissen nicht, ob es funktioniert hat, sondern man kriegt wirklich Feedback, einmal audiell, das hören Sie nicht, und einmal visuell. Genau, und ein anderes Ding, wenn ich jetzt meine Hand zur Seite bewege, dann wird der Cursor rot und irgendwann verliert er das Tracking. Und dadurch wird mir eben auch darauf hingewiesen, dass man vielleicht seine Hand jetzt wieder ein bisschen mehr in die Mitte rutschen sollte.
Oder halt den Kopf mitdrehen.
Oder das, ja.
Sie haben ja bei der HoloLens im Prinzip die Kamerasysteme in der Brille eingebaut und dadurch haben sie einen sogenannten Gesture-Frame, in dem sie ihre Gesten machen können. In dem Frame wird ihre Geste erkannt. Und gerade bei einer Interaktion, also sie nehmen irgendwas und wollen es wegziehen. Mhm. Dann passiert es halt ganz schnell, dass sie es aus dem Blick der Sensoren rausziehen. Und in dem Fall müssen sie dann den Nutzer irgendwie darauf aufmerksam machen, Achtung, da passiert gerade was. Ja? Und da hilft halt dieses Feedback über den Cursor, weil er sich sonst wundert, oh, warum geht das gerade nicht. Und für den Nutzer ist das einfach, er sieht, dass es rot wird und kann einfach dem Blick folgen. Dann wird einfach nochmal wie wachgerüttelt und gesagt, Achtung, dein Gesture Frame verschwindet und so kann man entsprechend drauf reagieren. Das hilft natürlich sehr, um halt so eine Interaktion besser zu machen. Dann das Zweite, wir haben das vor uns in der Anwendung gesehen, wenn Sie da mit dem Blick irgendwo drauf gehen, Sie müssen Selektion darstellen. Sie müssen irgendwie darstellen, ah, da habe ich etwas ausgewählt, da bin ich auf einem Element, das ist jetzt mein fokussiertes Element. Gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu machen? Wir haben es uns leicht gemacht und damit vielleicht auch sogar optimal gemacht. Wir haben den Shader intelligent gemacht. Das heißt, man könnte sich jetzt überlegen, okay, wenn das Element selektiert wird, lege ich irgendwie eine andere Textur drauf, mache irgendwie ein Tracing der Kanten oder sowas, alles zu aufwendig, es kostet zu viel Rechenzeit. Suchen Sie sich einen einfachen Weg. Und der einfachste Weg ist wirklich durch eine kleine Veränderung im Shader, die Helligkeit zum Beispiel dieser Elemente zu verändern. Dadurch, dass es jetzt im Shader liegt, ist es auch sehr einfach geworden. Also wenn man sich das bei uns im Code anschaut, es gibt ein Element, das im Unity platziert ist an einer bestimmten Stelle. Und wenn das funktioniert, dann wird einfach über eine Schnittstelle aufgerufen, setzt die Helligkeit oder highlightet das Element. Und dann wird nur diese Shader-Property umgesetzt und das ganze Element weiß dann entsprechend, wie es zu zeichnen ist oder wie es darzustellen ist. Kommen wir im Prinzip mit diesem Intelligent Shaders sogar noch zu einem anderen Punkt. Das Thema Shader allgemein. Wenn Sie die Standard-Shader aus dem Unity nehmen, sind die nicht optimiert für die HoloLens. Ja. Sie sollten schauen, dass Sie da Shader nehmen, die Ihre Berechnung sehr schnell tun können, um eine hohe Framerate sicherzustellen. Es ist so, wenn Sie die Brille aufhaben und die Framerate runterfällt, fangen wir andersrum an. Wer von Ihnen hat schon mal eine Oculus Rift oder eine Vive, also ein echtes VR-Device aufgehabt? Da erkennt man das sehr schnell. Wenn da die Framerate runterfällt, dann folgt die virtuelle Realität nicht mehr ihren Bewegungen. Und es fühlt sich an wie auf dem Schiff, Sie haben quasi keinen Bezugspunkt mehr, alles ist irgendwie schwammig, Ihnen wird schlecht. Ja, das geht manchmal sogar sehr schnell, also Sie setzen das Ding auf und kriegen sofort mit, oh, da stimmt irgendwas nicht. Hat der HoloLens einen kleinen Vorteil, Sie sehen durch diese Brille ja immer noch die reale Welt. Die wird nicht unscharf, die bleibt so. Aber das Hologramm, was Sie darstellen, das kann durchaus an einer sinkenden Framerate leiden. Das Ziel ist, bei 60 Frames pro Sekunde zu landen, um quasi ein stabiles Hologramm zu gewährleisten. Wenn Sie das nicht schaffen, die Framerate sinkt, kann es halt passieren, dass Ihre Hologramme nicht mehr stabil sind oder in Ihren Aktionen nicht mehr folgen können. Und das ist unschön. Also sollten Sie immer versuchen, so hoch wie möglich mit der Framerate, also 60 ist das angestrebte Ziel, zu landen. Und da helfen halt Shader unter anderem auch, um da eine entsprechende Performance zu erreichen. Über Feedback haben wir schon ein Stück weit gesprochen. Das Thema Audio-Feedback hat mich auch wieder an Windows 95-Zeiten erinnert und an das Theming, wo dann alles andere irgendwie geblinkt und gepinkt hat. Audio-Feedback ist aber enorm wichtig, um mitzukriegen, ob eine Aktion funktioniert hat. Also neben diesem Cursor, der etwas anzeigt, ist Audio eigentlich ein sehr gutes Medium, um, wenn ich mich nur bewege, einen Hinweis zu geben. Und Sie können es nicht hören, wenn man die Demo macht, wenn Sie es unten nachher mal probieren, werden Sie es hören. Wenn Sie da irgendwas anklicken oder wenn ein Befehl, ein Sprachbefehl sauber verstanden wurde, kommt ein kleiner Bestätigungston. Und nur dieser kleine Ton hilft dem Nutzer zu erkennen, bewege ich mich jetzt richtig oder funktioniert das jetzt richtig oder nicht. Es ist auch so, dass diese kleinen Töne auch in lauten Umgebungen hinreichend zu hören sind. Also das System ist jetzt auf 3 Messen gelaufen und es hilft trotz dem ganzen Messelärm. Und so eine Maschinenbaumesse ist selten leise. Denn alle stellen da irgendwelche Maschinen aus, die produzieren da auch auf den Ständen. Also ist durchaus ein gewisser Lärmpegel da. Trotzdem, diese kleinen Signaltöne sind hinreichend hörbar, um zu wissen, hat das jetzt funktioniert, was ich da gemacht habe. Deswegen dieses Audio-Feedback neben dem visuellen Feedback ist ein sehr wichtiger Faktor, um so eine Anwendung gut zu gestalten. Und dann sehen Sie auch schon, zu dem Eingangspunkt von vorhin, der Entwickler kann das gar nicht mehr alles leisten. Jetzt soll er entwickeln können, jetzt soll er Design, 3D-Design machen und jetzt soll er noch Audio-Design machen. Das wird nicht funktionieren. Und ich behaupte mal, die ersten Applikationen, die am Markt erscheinen, die wecken doch wieder das Windows 95-Feeling, weil doch irgendein Entwickler gesagt hat, ich kann das selber. Und dann kommen Piepstöne, irgendwas. Das wird sich auch noch eine Weile brauchen, um sich zu entwickeln und sich zu stabilisieren. Aber es wird nicht ohne gehen. Das kann man, glaube ich, heute schon sagen. Das Eingabemedium des Fingers ist sicherlich ein wichtiges Medium. Aber es gibt noch ein weiteres sehr mächtiges Werkzeug, und das ist die Stimme. Sie haben das vor uns gesehen, der Jan hat oder gehört, der Jan hat quasi mit dem Modell gesprochen. Die Spracherkennung funktioniert aus meiner Sicht hervorragend. Windows war da oder Microsoft war da noch nie wirklich schlecht im Vergleich zu vielen anderen, kann da sehr viel. Und was auf der HoloLens an Spracherkennung möglich ist, ist schon sehr erstaunlich. Das läuft auch untestet, also es ist nicht so, dass Siri-mäßig ihr Befehl, die Sprache irgendwo hin übertragen wird, da analysiert wird, kann alles auf der Brille laufen. Wichtig ist bei diesen Sprachkommandos, die Sie absetzen, entscheiden Sie sich für Kommandos, die mehrere Silben haben. Also wenn ich einfach nur Stop, Start sagen würde, dann wäre das zu kurz. Je mehr Silben der Sprachbefehl hat, umso besser kann er erkannt werden. Und das hilft dann natürlich, mit dem System zu interagieren. Die Schwierigkeit ist, jetzt ist das, ich höre was, ich kann was sprechen, wie kriege ich denn jetzt raus, welche Sprachbefehle ich denn überhaupt ausführen kann. Diese Optionen müssen Sie irgendwo in dem System mit vorsehen. Also geben Sie dem Nutzer eine Chance, Ihre Applikation zu erlernen. Ja, das, was Sie früher als F1-Hilfe mitgeliefert haben, das funktioniert auf der HoloLens nicht. Müssen Sie sich auch wieder über diesen visuellen und Audio-Weg überlegen, wie können Sie dem Nutzer helfen, Ihr System zu erlernen. Was man nicht vergessen darf, das ist ein super Device, das kann sehr viel, aber es ist ein mobiles Device. Alle Rechenpower steckt hier oben drin. Behandeln Sie es bitte auch wie ein mobiles Device und nicht wie eine Graphics Workstation. Das ist in der Entwicklung ganz wichtig, dass Sie dem System nur das zumuten, was Sie dem System auch zumuten dürfen. Glauben Sie nicht, dass Sie auf der HoloLens mehr machen können als auf einem Mobiltelefon. Im Gegenteil, gehen Sie lieber noch ein Stück runter und sagen, das ist so ein Low-Budget-Smartphone, ist eher das, was ich hier anstrebe. Dann kriegen Sie auch stabile Applikationen hin, stabile Performance hin. Behandeln Sie das Gerät wirklich wie ein Mobildevice. Nichtsdestotrotz, es ist ein Mobildevice, was eine Multicam-CPU hat. Versuchen Sie, diese Multicam-CPU zu nutzen. Das heißt, wenn Sie Applikationen drauf laufen lassen, können Sie Hintergrundtasten etc. in den Background verlegen. Wer Unity kennt, weiß, Unity hat im Prinzip nur ein Thread, ist ein Single-Threaded-Modell. Man kann zwar mittels Coroutine Sachen auslagern, das sollten Sie auch nutzen. Also wenn Sie viele Verarbeitungsschleifen haben, nutzen Sie Coroutine, um diese Verarbeitung zu splitten über mehrere Frames. Wenn Sie wirklich multithreaded arbeiten wollen, können Sie im Skript quasi Thread-Arbeit machen. Immer dran denken, das Unity ist Single-Threaded. Wenn Sie mit Unity-Objekten zu tun haben wollen, müssen Sie immer auf dem Unity-Hauptthread sein. Nichtsdestotrotz, ich denke gerade für viele Szenarien, irgendwelche Sachen anfragen, irgendwelche Hintergrundverarbeitungen zu machen, genau dafür gibt es Multicam-CPUs und da steckt eine drin, also nutzen Sie die. Ein weiteres Szenario, was für viele Anwender meistens erst später kommt, ist das Sharing. Das heißt, wir haben jetzt hier ein Modell, ich habe die Brille auf, ich kann das Modell sehen. Jeder andere, der jetzt eine Brille hätte, sieht dieses Modell nicht. Also ich möchte gern Modelle teilen, ich möchte gern gemeinsam an Modellen arbeiten. Wenn Sie diese Überlegung zu spät in Ihren Entwicklungszyklus einbauen, bedeutet das viel Nacharbeit. Also denken Sie am Anfang drüber nach, ob Sie so ein Sharing-Szenario etablieren wollen, weil Sie müssen sich am Anfang schon überlegen, was müssen Sie für das Sharing-Szenario übertragen. Wie funktioniert Sharing? Sind zwei Brillen oder mehrere Brillen, jede dieser Brillen führt die Applikation selbstständig aus und diese Brillen tauschen sich einfach Informationen über den Zustand der Applikation aus. Sie tauschen sich Positionsdaten der Kamera meinetwegen aus, damit ich weiß, wo der andere gerade steht. Sie tauschen sich Rotationsinformationen von irgendwelchen Körpern aus. Wenn Sie das alles im Nachgang erst in das System reinbringen, werden Sie viel Nacharbeit haben. Wir können versuchen, das Szenario zu zeigen. Das hängt ein bisschen von der Netzwerkperformance ab. Wir probieren es trotzdem. Mhm.
So, dazu. Nimmst du die? Mhm.
Machst du den Büro, der ist noch da.
Der ist wahrscheinlich abgestützt. Wo ist meine Maus? So. Hast du bei dir schon was gestartet?
Ich habe noch die von vorhin, die Applikation.
Okay, du musst wechseln. Ich glaube, die Brille ist ausgegangen.
Wohin muss ich wechseln?
Sharing Service heißt die. Im Menü. Unten.
Sieht lustig aus, oder?
Ja.
Daran werden Sie sich in Zukunft gewöhnen müssen, an dieses Bild. Sharing, da ist es. Welche Brille wollen wir zeigen? Ist egal, oder? Wo ist die Maus? Wo ist die Maus? Wo ist die Maus? Man sieht jetzt sehr simpel mit einfachen Objekten, wo ich hingucke. Also Sie sehen da meinen weißen Kreis. Sie sehen auch gerade, der Cursor hat quasi meinen Finger erkannt. Und Sie sehen auch, dass da noch so ein anderer Kreis rumschwirrt. Das ist quasi jetzt die Information von der anderen Brille, wo ausgetauscht wird, wer wo steht. Jetzt haben Sie gerade gesehen, das Bild ist gesprungen, das Modell hing erst hier und jetzt dahinter gesprungen. Das ist ein Stabilitätsproblem. Also es wird versucht, die Hologramme im Raum zu stabilisieren. Man kann die Hologramme an World Anchor hängen. Wenn die Brille jetzt ein Erkennungsproblem hat, kann es passieren, dass so ein Versatz kommt. Ah, den hatten wir jetzt hier. Man sieht doch, da ist der andere Teilnehmer, also an seiner Kameraposition kann ich jetzt quasi einen Avatar einblenden und so kann ich jetzt über eine Remote-Verbindung gemeinsam an so einem Modell arbeiten. Aber das muss ich mir im Vorfeld überlegen, weil ich muss mir jetzt quasi Gedanken machen, welche Informationen trage ich von A nach B, was brauche ich, um meine gemeinsame Nutzererfahrung zu modellieren, darzustellen, um da gemeinsam interagieren zu können. Schöner Helm. So, da ist er. Also das Sharing möglichst frühzeitig berücksichtigen. Was noch ganz wichtig ist, jeder, der Visual Studio Entwicklung kennt oder andere IDEs für Web oder Mobile oder für den Desktop, der ist einen gewissen Komfort gewohnt. Der Komfort innerhalb von Unity ist da noch nicht ganz gleich. Sie können in Unity sehr viel. Auch die Interaktion zwischen Unity und Visual Studio funktioniert sehr gut. Mit den Visual Studio Tools für Unity klappt auch das zum Beispiel das Hinzufügen von Skripten aus Visual Studio heraus, sodass sie in Unity erkannt werden, perfekt, weil sie den Projektbaum von Unity auch im Studio angezeigt kriegen. Nichtsdestotrotz, bestimmte Szenarien wie Debugging, wie Profiling sind einfach noch zwei verschiedene Level. Und damit müssen Sie sich dann heute anfreunden. Ich glaube und bin der felsenfesten Überzeugung, dass Microsoft da sehr viel tun wird, auch wenn wir da Richtung Creative Update schauen, was dann vermutlich im Frühjahr kommen wird, wo das Thema 3D ja in Windows 10 noch viel mehr Einzug halten wird, wird sich auch an dieser Front, auch an der Integration zwischen den zwei Werkzeugen viel tun. Nichtsdestotrotz, sie sind noch nicht gleich. Auch in der Art der Entwicklung. Also jeder, der heute Java, NPM oder was auch immer, JavaScript entwickelt, weiß, dass er, wenn er Pakete nutzt, irgendeinen Paketmanager hat. Das heißt, ich habe da irgendwo einen Dienst, den frage ich an, um meine Abhängigkeiten zu beschaffen. Und die Abhängigkeiten können wieder ihre Abhängigkeiten mitbringen. All das machen moderne Paketmanager, egal in welche Sprache ich da heute reinschaue. Für Unity ist das so noch nicht verfügbar. Es gibt Ansätze, das zu lösen. Es gibt Entwicklungen, die das quasi versuchen zu integrieren in Unity. Es gibt Lösungen, die das außerhalb aufsetzen. Wir selber, die IT, bewegen uns auch in dem ALM-Umfeld ein Stück weit. DevOps heißt jetzt, Entschuldigung, nicht die falschen Worte hier verwenden, in dem DevOps-Umfeld und haben da auch zum Beispiel ein Tool, nennt sich Dependency Manager, um Abhängigkeiten zu beschaffen. Und den kann man jetzt quasi nutzen, um so Paketinformationen, Assets etc. von einem zentralen Store zu holen und in das Projekt einzubinden und auch diese wieder aktualisieren zu lassen, zum Beispiel wenn ein Paket-Update kommt. Aber all das ist Stand heute in Unity noch nicht direkt verfügbar. Und mit diesen Thematiken müssen sie sich ein Stück weit rumschlagen. Größte Gefahr, die sie machen können, ist, sie finden dann Code-Snippets und fangen an, Skriptcode hin und her zu kopieren. Dann wissen sie schon, dass sie kommen in die Wartungshölle, weil da haben sie drei Applikationen, die prinzipiell das Gleiche machen, aber überall ist ein Stück Skriptcode verändert drin. Das kriegen sie nie mehr unter einen Nenner. Also sobald sie das erste Mal anfangen, einen File zu nehmen und von Projekt A nach Projekt B zu kopieren, hauen sie sich auf die Finger und bauen sie in die Bibliothek draus und binden sie es über Bibliotheken ein. Also ganz, ganz wichtig, weil ansonsten ist das quasi ein Versuch, wird aber nie eine schöne Software werden. Und ganz, ganz wichtig, das zeigen insbesondere die Gespräche mit unseren Kunden, die HoloLens ist am Ende des Tages nur eine andere Form von UI. Sie werden sicherlich einige Szenarien auf der Brille direkt ausführen können und man hat das gerade gesehen, dass die so eine Demonstration der Anlage sicherlich antestet, also ohne Verbindung irgendwohin ganz gut funktioniert. Wenn es in das vollständige Szenario reingeht, in zum Beispiel ein Trainingsszenario, in ein Wartungsszenario, brauchen Sie irgendwo ein Backend. Das wird nicht ausbleiben. Also ist die HoloLens in vielen Stellen zwar faszinierend und es ist eigentlich der Endpunkt, den vielleicht auch der Benutzer sieht, aber damit er die richtige Experience bekommt, braucht es im Backend noch viel mehr, um ihm die richtigen Informationen, die richtigen Daten zum richtigen Zeitpunkt liefern zu können. Deswegen vergessen Sie nie, sehen Sie das an, wie ein Mobildevice, wie eine andere Form von Visualisierung, eine schöne Form von Visualisierung, die auch ein ganz anderes Erlebnis möglich macht, aber nur eine Form von Visualisierung. Sie brauchen noch etwas mehr, irgendeine Form von Backend, die Ihnen Daten liefert. Und da kommt natürlich Microsoft mit dem Azure Stack ganz gut ins Spiel. Über den können Sie sehr viele dieser Funktionalitäten abbilden. Was auch möglich ist, wenn man das wirklich nur als Anzeigedevice nutzt, in einer höheren Qualität Daten auf die Brille zu bringen. Wenn Sie der Brille die Renderarbeit abnehmen, können Sie das Rendern offloaden auf einen Server und da rendern lassen und quasi nur noch das Ergebnis auf der Brille anzeigen. Gibt es erste Ansätze, die da zur Verfügung stehen, die man sich anschauen kann? Die sind noch nicht 100% reif, sage ich mal, weil es gehen ein paar Sachen, die Brille sonst gut kann, verloren, Sprachsteuerung etc., weil halt das ganze Verarbeitung an einer anderen Stelle passiert. Nichtsdestotrotz, es ist ein sehr handhabbares Szenario, um auch mal komplexere Sachen darzustellen. Damit sind quasi eine ganze Reihe Punkte aufgetreten oder konnten wir erfahren, die notwendig sind, um am Ende des Tages bessere HoloLens-Applikationen zu bauen. Ich würde mich freuen, wenn wir, wenn Sie Fragen haben, dann können Sie die gerne fragen. Ich würde mich freuen, wenn Sie die Chance nutzen und nachher einfach mal unten am Stand vorbeikommen und die Brille ausprobieren. Weil das eine ist, sie zu sehen und zu gucken, was das Video kann. Das andere ist, die Brille mal aufzuhaben. Weil erst wenn Sie die Brille aufhatten, können Sie einschätzen, was die Videos, die Sie so im Netz finden, eigentlich wirklich darstellen. Damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Und stehe für Fragen zur Verfügung, genauso wie mein Kollege. Fragen? Ich sehe zwar niemanden, aber wer eine Frage hatte, einfach fragen. Ja. Das ist, es ist eine selbstgebaute App, aber aus dem Toolkit Companion. Finden Sie unter GitHub. Ein Projekt, was quasi einen Viewer anbietet, der weniger Latenz hat. Ja, der, man hätte sich auf 150 Millisekunden oder sowas, im Bestfall braucht halt ein gutes Netzwerk, können Sie direkt verbinden. Was das Spannende ist, die Komponenten, die dazu gebraucht werden, die können Sie halt in Ihre App einbauen oder halt in Ihre Desktop-Applikation, um da eine Erfahrung zu ermöglichen, die eine wirkliche Interaktion mit demjenigen, der die Brille trägt, ermöglicht. Weitere Fragen? Gut, dann bedanke ich mich.